Und vielleicht können wir wieder mit einem Abschluss. Genau, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist in dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in der Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute geht es um Gott Vater. Und am Anfang wird es noch um das Glaubensbekenntnis gehen, was es überhaupt ist. Und dann auf die Frage einzugehen, wer ist Gott? Gott offenbart sich als der Dreifaltige. Er ist der Schöpfer. Und wie geht er mit seiner Schöpfung um? Wie ist das Verhältnis zwischen Schöpfer und Schöpfung? Das ist, um das vielleicht kurz noch zu erklären, überhaupt der Aufbau des Katechismus. Er bedient sich einfach der ganz normalen Dinge, die uns bekannt sind, um sie genau zu erklären. Das ist der Katechismus. Also als erstes das Glaubensbekenntnis, das uns allen vertraut ist, dass wir jeden Sonntag beten. Er wird genau erklärt. Dann kommen die Sakramente, das Leben aus dem Glauben. Dann kommen die Gebote, um die gesamte christliche Moral zu erklären. Und schließlich das Vaterunser, um auf das christliche Gebet einzugehen. Das ist einfach der Katechismus, der sich an diese grundsätzlichen Dinge hält. Und da sieht man schon, worum es geht. Es geht einfach darum, das zu erklären, was wir als glaubende Menschen leben. Warum gibt es überhaupt ein Glaubensbekenntnis? Das Glaubensbekenntnis ist die Zusammenfassung dessen, woran wir glauben. Und zwar das, was verbindlich ist für alle. Wenn ich ein Christ sein will, dann muss ich zu diesen Dingen Ja sagen können. Das ist für eine Gemeinschaft wichtig, dass man Dinge hat, zu denen man sich gemeinsam bekennen kann. Das Glaubensbekenntnis wird auch Symbolon genannt. Das ist eigentlich der Ausdruck für ein Siegel, und noch besser, wie es in der Antike oft gewesen ist, um erkennbar zu machen, dass man zu einer Ehe gehört, zum Beispiel auch, wenn ein Bote gekommen ist, dass man etwas zerbrochen hat und diese zwei Teile zwei verschiedenen Personen gegeben hat, und sobald sie gesehen haben, diese Teile passen zusammen, haben sie gewusst, es ist der Richtige, der zu mir gehört. Das ist ein Symbolon. So wird dann auch das Glaubensbekenntnis genannt. Man prüft daran sozusagen die Identität eines Christen. Gehört er zu uns? Glaubt er dasselbe wie wir? Das ist sehr wichtig, weil in unserer Zeit ein bisschen Mode geworden, dass man sich selbst seinen Glauben zusammenzimmert und sagt, ich glaube an das und das und ich habe auch einen Glauben. Christlicher Glaube bedeutet natürlich, den Glauben der Kirche zu bekennen und nicht sich selbst einen ausgedacht zu haben. Das ist der Grund, warum man genau dieses Glaubensbekenntnis ablegt, wenn man getauft wird. Bevor jemand getauft wird, wird er gefragt, glaubst du das an Gott, den Vater, den Schöpfer, an Jesus Christus, sein eingeborenes Sohn, der uns erlöst hat und so weiter. Wird das einzeln abgefragt und sagen, ich glaube, weil nur dann kann man getauft werden. Bei einem Erwachsenen ganz klar nicht, wenn jemand sagt, nein, das glaube ich nicht, dann sagt, was willst du dann? Dann kannst du auch die Taufe nicht empfangen. Es war aber immer schon üblich, auch Kinder zu taufen, wo das dann die Eltern und die Paten stellvertretend abgelegt haben, weil sie gesagt haben, wir glauben das und deswegen können wir als gläubige Familie auch ein Kind sozusagen schon im Glauben mitnehmen, auch wenn es selbst diesen Glauben noch nicht bekennen kann, aber es wird in diesem Glauben aufwachsen. Das ist vielleicht ganz wichtig, wenn man immer wieder erlebt, dass Leute kommen und sagen, ich habe einen großartigen Taufpaten, der ist aus der Kirche ausgetreten und ich glaube auch nicht und so, aber der ist der Taufpate jetzt. das widerspricht sich. Ja, da, dass der getauft wird und die, die ihm dabei helfen sollen, diesen Glauben zu leben, müssen das Glaubensbekenntnis der Kirche ablegen können. Und das ist der Grund, warum wir es jeden Sonntag beten. Übrigens, am Sonntag beten wir das Glaubensbekenntnis. Das ist jedes Mal eine Erneuerung unserer Taufversprechung. Ich weiß nicht, ob das immer allen bewusst ist. Wenn wir am Sonntag gemeinsam das Taufbekenntnis, das Glaubensbekenntnis beten, sagen wir, ja, ich möchte getauft sein. Das, was damals meine Eltern für mich gesagt haben, was ich bei der Firmung vielleicht das erste Mal oder vielleicht schon bei der Erstkommunion bewusst selber gesagt habe, das gilt immer noch. Ich glaube das alles. Deswegen glaubt man das. Und ist damit verbunden mit der Kirche auf der ganzen Welt. Und auf der ganzen Welt wird dieses Glaubensbekenntnis am Sonntag gebetet und als Zeichen der Einheit sozusagen bekannt. Das Glaubensbekenntnis hat eigentlich drei große Teile. Der erste Teil betrifft den Vater, den Schöpfer. Der zweite Teil den Sohn, der uns erlöst hat. Und den dritten Teil den Geist, der uns heiligen will. Es gibt zwei geläufige große Glaubensbekenntnisse, das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Das ist das, was wir eigentlich jeden Sonntag beten. Ihr habt gemerkt, dass es hier kein Kabarett ist. Es gibt das apostolische Glaubensbekenntnis, das ist das Glaubensbekenntnis, das wir jeden Sonntag beten. Und dann das sogenannte Nizio-Konstantinopolitanische, das deswegen so heißt, weil es beim Konzil von Nicea 325 und beim Konzil von Konstantinopel 381 festgelegt worden ist, das ist das große Glaubensbekenntnis. Ja. Das apostolische Glaubensbekenntnis heißt deswegen so, weil es den Glauben der Apostel wiedergibt und war üblich in der Kirche von Rom. Es ist auch also sehr alt und deswegen auch heute noch hoch in Ehren. Das große Glaubensbekenntnis ist ausführlicher und so geht auch der Katechismus damit um, er hält sich an das apostolische Glaubensbekenntnis in der Einteilung der Kapitel, aber geht dann immer wieder natürlich auf das große Glaubensbekenntnis ein, um die Dinge sozusagen näher zu beleuchten. Der erste Glaubenssatz, den wir also jeden Sonntag jetzt bekennen, den man bekennt, wenn man getauft werden will, ist: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Darüber reden wir heute. Erst einmal ist ganz wichtig, was es bedeutet, ich glaube zu sagen. In der deutschen Übersetzung wird zumindest beim großen Glaubensbekenntnis ein Fehler gemacht. Ich weiß nicht, wann der sich eingeschlichen hat, dass das übersetzt wird mit wir glauben, aber das große Glaubensbekenntnis ist in der lateinischen Urform natürlich auch ein ich glaube. Credo in unum Deum heißt ich glaube, nicht wir glauben. Der Glaube ist ein sehr persönlicher Akt, etwas, was man für sich selbst ablegen muss. Der Glaube bedeutet mehr als nur das Annehmen einer Wahrheit und sagen, ich glaube, dass das stimmt, sondern ist auch eine Hingabe, also die Bereitschaft, dem, an dem man glaubt, als, wenn man in dem Fall an Gott glaubt, als seinen Gott anzunehmen. Und das ist eben sehr grundlegend. Und gleich am Anfang bekennen wir, dass wir an einen Gott glauben. Das verbindet uns mit vielen anderen Menschen, die auch nicht Christen sind, und ist schon in der Glaubensgeschichte der Menschheit etwas gewesen, wo sie Gott klarer erkennen konnten, nämlich dass Gott nicht einer von vielen ist, sondern der eine. Um vielleicht die schöne Stelle, wo das passiert, dass Gott sich den Menschen offenbart, als der er ist, es tut es ganz gut, sich einmal wirklich diese Stelle zu Gemüte zu führen, wo das beschrieben wird, weil im Buch Exodus im dritten Kapitel, wo Gott sich die Mose aus dem brennenden Dornbusch offenbart, jedes Wort sozusagen seine Bedeutung hat. Das ist ja, geht ja sehr in die Tiefe. Deswegen möchte ich das kurz auch vorlesen. Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh weit über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Er schaute hin, da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte, Ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch nichts? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Der Herr sagte: Komm nicht näher heran. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihren Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jedem Land herauszuführen in ein schönes, weites Land und in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hittiter und Jebusiter. Und später, ich bringe jetzt ein bisschen was, als Mose diesen Auftrag angenommen hat, sagte Mose zu Gott: Gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und zu ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen daraus sagen? Da antwortete Gott zu Mose: Ich bin der, ich bin da. Und er fuhr fort: Du sollst zu den Israeliten sagen, der, ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose: Du sagst zu den Israeliten: Ja, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer. Und so wird man mich nennen in allen Generationen. Das, was Gott hier tut, hat eine unglaubliche Bedeutung. Er ist ein Gott, der sich den Menschen schon oft zugewandt hat, sonst könnte er nicht sagen, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber jetzt tut er etwas, er sagt seinen Namen. Und das bedeutet etwas. Nämlich, dass er ansprechbar wird. Dass Gott wahrnehmbar wird für die Menschen. Erkennbar, erfahrbar. Aber gleichzeitig ist der Name, den Gott hier nennt, eigentlich etwas, das auch sein Geheimnis ausdrückt. Nämlich, dass es ein Geheimnis ist. Der Ich bin da. Das ist ein bisschen, wir haben vor kurzem darüber gesprochen, ein bisschen eine komische Übersetzung. Eigentlich heißt es, Gott sagt seinen Namen und der Name ist der Ich bin. Ich bin da ist fast schon etwas, was die Sache seichter macht. Gott sagt, ich bin. Ja, das ist mein Name. Also Gott zeigt sich, ist ansprechbar mit einem Namen, aber gleichzeitig ist der Name ein Name, der sagt, na gut, er ist. Ja, was ist das für ein Name? Das ist das Verhältnis, das wir zu Gott haben können. Wir können, haben Zugang zu ihm, aber wir sollten nie glauben, dass wir mit unseren menschlichen Möglichkeiten Gott schon vollständig erfasst hätten. Dass wir sagen können, ich kann Gott bis ins Letzte erklären. Ich weiß alles über ihn, es bleibt kein Geheimnis mehr. Das geht ja schon zwischen Menschen eigentlich nicht. Und Gott zeigt durch die Wahl dieses Namens auch, dass es nicht so, dass es bei ihm natürlich auch nicht gibt. Es bleibt das Geheimnis Gottes, das für uns Menschen mit unserem Intellekt zumindest nicht erfassbar ist. Gleichzeitig drückt es aus, wie Gott ist. Nämlich, Gott ist, wie er ist. Das klingt jetzt nach einer schönen Zirkeldefinition, also eine Erklärung, die sich aus sich selbst sozusagen erklärt und deswegen wenig Nutzen hat. Aber bei Gott geht es nicht anders. Denn Gott kann sich nicht von etwas anderes, von etwas anderem ableiten und sagen, ich bin so wie das, wird von Gott stamme ich ab. Gott stammt von niemandem ab. Er existiert aus sich selbst heraus. Er ist von niemandem abhängig. Er ist, wie er ist. Für uns auch sehr wichtig, dass Gott ist, wie er ist, der Ich bin, weil Gott nicht dadurch sein Wesen bekommt, also die Art, wie er ist, weil wir uns das jetzt ausdenken. Sozusagen, wie es die Religionskritiker vor allem des 19. Jahrhunderts immer wieder dem Christentum vorgeworfen haben, Gott ist eine Projektion des Menschen. Weil es so schön ist, da ein höheres Wesen zu haben, das auf uns schaut und uns beschützt und uns vieles, was wir nicht erklären können, dann können wir damit erklären und so. Wir haben uns das halt ausgedacht. Ja, wer das spielt, ist das halt so. Das kriegt man oft zu hören auch. Na, Gott ist so, wie ich ihn mir denke. Das stimmt nicht. Gott ist, wie er ist. Und wenn niemand an Gott glauben würde, wenn wir alle eine falsche Vorstellung von Gott hätten, er wäre trotzdem so, wie er ist. Aber wir können ihn erkennen. Wir können uns ihm nähern. Wir können ihn wahrnehmen, den ich bin. Bei Gottes Name, ich bin, ist auf Hebräisch Jahwe. Ob es wirklich Jahwe heißt, weiß, wissen wir nicht. Denn in der hebräischen Bibel, überhaupt in der hebräischen Sprache, werden nur die Konsonanten geschrieben und man kennt die Worte, deswegen kann man sie lesen. Wenn man weiß, diese Konsonanten sind bei dem Wort dabei, dann kann ich das Wort lesen. Funktioniert in der deutschen Sprache übrigens auch. Könnte man probieren, den Text zu schreiben und die Vokale wegzulassen. Das kann man ganz flüssig lesen. Ja. Also, ist nur schwierig, wenn man Hebräisch lernt. Aber deswegen wissen wir nicht, wie der Gottesname wirklich ausgesprochen wird, weil die Juden, die frommen Juden, bis heute das nicht tun. Der Name Gottes wird aus Ehrfurcht nicht genannt. Nur zur Zeit, dass der Tempel noch gestanden ist, der hohe Priester einmal im Jahr an Yom Kippur, dem Versöhnungstag, in das Allerheiligste des Tempels hineingegangen und hat dreimal den Gottesnamen ausgesprochen, im Bewusstsein, wir haben einen Gott, der uns seinen Namen genannt hat. Wir können ihn ansprechen. Aber was für eine Ehrfurcht dahinter steckt, sieht man, dass es eben einmal im Jahr geschehen ist, nur durch den hohen Priester. Es ist ganz interessant, dass der jetzige Papst sicher auch aus Hochachtung vor den Juden und ihrer Gefühle auch inzwischen schon verfügt hat, aber ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis in die Niederung in der Liturgie auch vordringt, dass auch in der katholischen Liturgie der Gottesname nicht mehr genannt werden soll, auch in den Lesungen. Dass man nicht mehr den Namen Jahwe ausspricht. Weil die Juden machen das auch nicht, dass sie nicht einfach auslassen, sondern sprechen stattdessen vom Allmächtigen. Oder andere Bezeichnungen für Gott, aber seine Namen nennen sie nicht, aus Ehrfurcht. Ja, also deshalb bin ich neugierig, wie lange das dauern wird, aber der Papst hat das sozusagen schon veröffentlicht, dass das geschehen soll. Wie Gott will, dass wir ihm begegnen, zeigt er auch ganz eindeutig in dieser Geschichte vom brennenden Dornbusch. Erster Mal, ich finde es sehr, sehr liebevoll, und wie Gott uns anlockt. Mose wird ja nicht angelockt durch einen theologischen Vortrag oder sonst etwas, sondern Mose wird angelockt durch ein Naturschauspiel. Der brennende Dornbusch und verbrennt doch nicht. Jetzt schaue ich mir das aber an, was das ist, nicht? Und da sieht man, wie liebevoll Gott mit uns umgeht, wie er uns an sich heranlockt, um uns dann viel Größeres noch zu zeigen. Wie er Mose dann bemerkt, es ist Gott, der hier mit mir spricht, es ist nicht nur ein Naturschauspiel, verhüllt auch sein Gesicht, um Gott nicht anzuschauen, und gleichzeitig sagt ihm Gott auch, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Also, diese Begegnung, zu der wir fähig sind als Menschen, Gott wirklich wahrzunehmen, muss diese beiden Aspekte immer haben. Ihn als ansprechbaren Du zu haben, Gott ist nicht unerreichbar, unsagbar, völlig sozusagen unbeschreibbar, das nicht, aber gleichzeitig muss eine Begegnung der Ehrfurcht sein. Ja, Gott ist nicht jemand, dem man einfach auf die Schulter klopft und in die Tasche steckt, sozusagen. Das Alte Testament handelt eigentlich von diesem Kennenlernen Gottes, das immer mehr sozusagen in die, sich der Wirklichkeit annähert, der Wirklichkeit Gottes. Das Volk Israel bemerkt, dass Gott barmherzig ist, schon sehr bald, nämlich als sie sofort von ihm abfallen, kaum hat sich Mose auf den Berg begeben, um die 10 Gebote zu bekommen, tanzen sie um das goldene Kalb. Gott ist barmherzig, er vergibt ihnen das. Das war eine Erfahrung, sie haben Gott besser kennengelernt. Sie haben gemerkt, aha, dieser Gott, der da mit uns unterwegs ist, straft uns nicht sofort, er ist barmherzig. Sie haben gemerkt, er ist einzig, religionsgeschichtlich muss man sagen. Für das Volk Israel war das eine zweistufige Erkenntnis. Zuerst die Erkenntnis, die sofort da war, für uns gibt es nur diesen einen Gott. Ja? Jahwe ist unser Gott, da kommt kein anderer in Frage für uns. Die anderen Völker haben ihre Götter. Ja? Das wird oft verwirrt, wenn man im Alten Testament der Bibel von anderen Göttern liest. Ja? Dass Gott aufsteht in der Versammlung der Götter. Was ist denn los? Sind wir keine Monotheisten mehr? Nicht, dass das in unserer Heiligen Schrift steht. Für das Volk Israel war der erste Schritt der Gotteserkenntnis, Gott ist für uns der Einzige. Bis sie dann draufgekommen sind, es gibt außer Gott gar keine Götter. Ja? Er ist wirklich auch objektiv der Einzige. Und schließlich, dass Gott ist die Liebe. Gott ist für uns da und alles, was er tut, tut er aus Liebe. Ja. Das ist natürlich etwas, was je mehr man mit Gott zu tun hat und je weiter die Geschichte mit ihm geht, desto deutlicher ist diese Erkenntnis auch geworden. Gott ist unser Vater. Nicht? Von ihm kommt alles. Als Vater wird Gott schon im Alten Testament bezeichnet. Es gibt auch Bilder, wo mütterliche Eigenschaften für Gott verwendet werden. Und wir haben natürlich dann durch Jesus Christus die volle Offenbarung geschenkt bekommen, dass Gott der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Man wird aber nicht getauft auf die Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern getauft wird man auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dazu noch später, wir glauben an einen Gott in drei Personen. Die Theologie hat immer unterschieden zwischen zwei Dingen, nämlich der Theologie mit der Eukonomie, wie das so schön auf Griechisch heißt, mit der Theologie, also der Theologie, beschreibt man sozusagen das Wesen Gottes. Wie ist Gott für sich? Was können wir von ihm sagen? Welche Aussagen kann man von ihm treffen? Manche Theologen haben dann oft betont, alles, was wir von ihm sagen, ist noch, also der Unterschied zur Wirklichkeit ist noch viel größer als die Ähnlichkeit zur Wirklichkeit. Gott ist unfassbar, wir können uns ihm nur annähern. Aber doch gut, dass die Theologie, man trifft Aussagen über Gott, theologische Aussagen. Die Eukonomie aber ist, wie wir Gott erkennen in seinem Wirken. Und das gehört auch dazu, um Gott wahrzunehmen. Man kann sozusagen theoretisch sich mit Gott beschäftigen oder auch praktisch. Ja, Gott einfach wahrnehmen, erleben in seinem Leben. Und beides ist wichtig, um Gott wahrzunehmen. Wenn man sich nur auf eines beschränkt und das andere vernachlässigt, bekommt das relativ rasch eine Schieflage sozusagen. Beides bedingt einander und erklärt sich einander, erklärt einander immer wieder. Wenn Gott aber allerdings als Vater bezeichnet wird, dann ist es wichtig zu betonen, dass das nie bedeuten kann, aha, wir glauben an einen Gott, also der ist halt auch, naja, sagen wir, wie ein Vater, nicht? Also wir kennen jetzt, was Vaterschaft bedeutet und Gott ist halt auch so. Es ist immer umgekehrt. Wir sind gewohnt, aus unserer Perspektive alles zu betrachten, aber wenn man objektiv darüber sprechen will, muss man natürlich sagen, jeder irdische Vater ist auch so wie Gott in seiner Vaterschaft. Gott ist der eigentliche Vater. Und ein irdischer Vater darf da etwas mit Gott gemeinsam haben, aber er hat es von Gott und nicht Gott vom irdischen Vater. Also das ist ganz wichtig in allen Dingen, die wir theologisch betrachten, dass wir aufpassen, dass wir nicht aus unserer Ameisenperspektive sozusagen die ganze Welt, also die ganze Welt Gottes sozusagen glauben, beschreiben zu können. Und plötzlich wird es da wirklich eine Projektion des Menschen nämlich. Wie gesagt, in Jesus Christus, mit Jesus Christus haben wir Gott natürlich dann ganz kennengelernt. Das haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Wenn Gott selber Mensch wird und sich als Mensch oder ganz verschenkt, das ewige Wort, wie die zweite göttliche Person auch genannt wird, sich ganz ausspricht und wir, Christus, das dürfen wir behaupten, besitzen dürfen, weil das wir uns verschenkt. Wirklich, wenn wir die Sakramente empfangen, in seiner Offenbarung, weil wir das Evangelium anvertraut bekommen haben, er hat uns alles mitgeteilt. Dann können wir wirklich sagen, jetzt haben wir Gott schon ganz sozusagen geschenkt bekommen, auch wenn wir ihn trotzdem noch immer noch kennenlernen müssen. Und auch wenn wir schon alles geschenkt bekommen haben, müssen wir vielleicht aus diesem großen Schatz, der uns anvertraut ist, immer wieder neu für uns die Dinge entdecken. Das heißt doch nicht, dass wir alles erfasst haben, aber Gott hat schon sich ganz mitgeteilt in Jesus Christus. Deswegen wissen wir, dass Gott dreifaltig ist. Und das ist etwas, was vielen Menschen, die mit rein logischem Denken an die Sache herangehen, unglaubliche Schwierigkeiten macht. Wie geht das? Eins ist gleich drei? Geht nicht. Stimmt nicht. Habe ich in der Schule gelernt, das ist falsch. Das kann nicht stimmen. Da stimmt was nicht, da haben sich die Christen was zurechtgebogen. Ja? Wie kann der eine gleichzeitig frei sein? Wenn man auf das Wesen Gottes schaut, dann wissen wir, dass Gott die Liebe ist. Gott ist die Liebe, das ist, so hat er sich uns offenbart, so verehren wir ihn auch. Und gleichzeitig, wie schon am Anfang gesagt, wissen wir, dass Gott ja nicht abhängig ist von dem, was wir von ihm glauben, nicht einmal von unserer Existenz. Gott war ja schon vor der Schöpfung der, der er ist. Und jetzt muss man sich überlegen, wie kann jemand Liebe sein, wenn er noch nicht liebt? Wie kann es sein, dass jemand sagt, er ist die Liebe oder die Liebe ist, aber es gibt niemanden zum Lieben? Also sozusagen rein theoretische Liebe. Rein theoretische Liebe gibt es nicht. Ja. Brechen wir es herunter auf irdische Verhältnisse, dass ein Mensch zu einem anderen Menschen sagt, ich liebe dich so sehr und ich bin voll in der Liebe, aber ich möchte es nicht konkret werden lassen. Das darf sich nicht auswirken in meinem Leben. Das soll keine Handlungen bedienen oder sonstiges. Aber ich bin voll in der Liebe. Das ist keine Liebe. Liebe muss geübt werden. Ja? Und Gott war schon vor der Erschaffung des Menschen, war schon Liebe. Das ist deswegen möglich, weil Gott in sich eine Gemeinschaft ist. Gott kann Liebe sein, weil der Vater ein Gegenüber hat, nämlich den Sohn, den er lieben kann. Und diese Liebe, die der Vater zum Sohn hat, die ist so vollkommen, so echt, so grenzenlos, dass der Sohn alles, was er ist und hat, vom Vater hat. Das heißt, der Vater liebt den Sohn derartig, dass ihm alles schenkt. Alles. Alles, was der Sohn ist und hat, hat er vom Vater geschenkt bekommen, weil der Vater sich vollständig an den Sohn verschenkt. Lieben heißt, sich an den anderen verschenken zu wollen. In Gott findet das vollständig statt. Das hat aber nie begonnen. Nicht so, dass irgendwann der Vater, weil er einsam war, sich gedacht hat, jetzt verschenke ich mich an jemanden, der ist dann mein Sohn, sondern so ist Gott. Ja, immer schon, das ist sein Wesen. Und der Sohn verschenkt sich vollständig an den Vater. Ja. Später, wenn wir über Jesus Christus sprechen werden, werden wir merken, wie toll das ist, dass diese innergöttliche Liebesextase, wie das die Theologen nennen, plötzlich etwas wird, wo die Welt mit hineingenommen wird. Weil der Sohn verschenkt sich auch ganz an den Vater, wenn er am Kreuz stirbt und sein Opfer darbringt. Und plötzlich werden wir als Menschen damit hineingenommen. Aber so echt ist dieses sich aneinander verschenken zwischen Vater und Sohn und so vollständig, dass ich das einmal gehört habe, und das beschreibt, finde ich, sehr gut, wenn der Sohn, unvorstellbar, aber wenn der Sohn den Vater nicht genauso lieben würde, dann auch sich selbst ganz verschenken will an den, der sich ganz an ihn verschenkt hat. Wenn der Sohn das nicht täte, sich nicht auch genauso verschenken würde, der Vater würde aufhören zu sein. So echt ist das. Ja. Und dieses sich verschenken, dieses sich lieben, dieses alles dem anderen geben zu geben, das ist eben eine eigene göttliche Person. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die Liebe zwischen Vater und Sohn. Gott ist die Liebe. Und dieser Gott, der die Liebe ist, der ist Mensch geworden in Jesus Christus. Also die zweite göttliche Person ist Mensch geworden. Damit hat die Kirche lange Zeit, also nicht Schwierigkeiten gehabt, insofern nur Schwierigkeiten, dass immer wieder Heresien, Irrlehren aufgekommen sind, die das anders gedeutet haben, als es die Kirche glaubt. Sagt, Gott ist nur scheinbar Mensch geworden, nicht? Und Jesus Christus ist nicht wirklich gestorben, das war nur irgendwie symbolisch und sonst jetzt immer wieder in verschiedenen neuen Variationen. Und deswegen hat es relativ lang gebraucht, bis man auch mit Hilfe von philosophischen Begriffen versucht hat, das genau zu beschreiben. Aber wie gesagt, ich habe am Anfang schon gesagt, alle diese Beschreibungen kratzen immer noch an dem Geheimnis Gottes und sind unser Versuch, uns ihm anzunehmen. Das ist ein Geheimnis immer noch viel größer natürlich. Aber so sind die Begriffe entstanden, die dann der Theologie in den letzten hunderten Jahren, über tausend Jahren schon verwendet werden. Substanz, das heißt, das Wesen Gottes, seine Natur, eine Person, eine Hypostase, die Beziehung, nicht der Glauben, der Gott, der eins ist im Wesen aber unterschiedlich in den Personen und so weiter. Also das sind alles Versuche, sich diesem Geheimnis anzunähern, was uns intellektuell so wahnsinnig schwer fällt. Aber, das ist das Schöne, erinnern wir uns an die Spannung zwischen Theologie und Ökonomie, was im Umgang mit Gott irgendwie rasch klar wird. Weil das Gott, der die Liebe ist, uns Liebe begegnet, uns hineinnehmen will in seine Liebe. Das ist auch viel leichter. Man sollte vielleicht diesen Zugang nicht vernachlässigen, damit die Theologie auch stimmt. Das Problem in der Theologie beginnt immer dann, das gibt tausende Beispiele in der Kirchengeschichte leider, wenn jemand glaubt, Theologie nur noch mit dem Kopf betreiben zu können. Ohne Glaubensleben, ohne persönliche Hingabe. Ja? Ein guter Theologe muss eigentlich immer auch ein Heiliger sein. Ja, das ist ja nicht so schwierig, ein guter Theologe zu sein. Aber an diesen einen Gott in drei Personen glauben wir, in der Einheit des Wesens, in der Unterschiedlichkeit der Personen. Da gibt es immer wieder Bilder, die versuchen, das sozusagen zu klären, die alle nicht greifen. Ja? Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, heißt so schön, aber da wird dann gesagt, Gott ist wie, die Dreifaltigkeit ist wie Feuer. Das ist auch ein Feuer, gleichzeitig ist es hell und ist es heiß und ich weiß nicht, dass die Materie, die verbrennt, aber das sieht praktisch wie Erscheinungsformen. Das ist eine große Heresie, wenn man glaubt, dass die drei göttlichen Personen nur verschiedene Erscheinungsformen Gottes sind. Nein, es sind unterschiedliche Personen. Dann gibt es das berühmte Beispiel vom heiligen Patrick, das kann man natürlich nicht sagen, das haben die Leute auch sehr angenommen, aber es ist natürlich auch nicht alles erfüllt, wo er den Iren, die er bekehrt hat, ein Kleeblatt gezeigt hat. Das ist das Eiblatt, das ist das Dreiblätter. Nicht ein Kleeblatt. So ist es, der dreifaltige Gott. Ja, bis heute ist das ein wichtiges irisches Symbol. Sie beschreibt die Dreifaltigkeit des heiligen Patrick. Oder dass jemand sagt, es ist Gott ist wie ein Buch, das man faltet in drei Falten. Nicht? Das ist ein Buch, aber trotzdem sind es drei Falten und so weiter. Aber alles das versteht man nicht ganz. Am schönsten ist wahrscheinlich Gott wiederzuerkennen in dem Bild, das er selbst von sich geschaffen hat. Dazu später noch genau das Bild, das Gott selbst von sich macht, was er nach seinem Bild gemacht hat, dass der Mensch, vor allem der Mensch, der zur Liebe fähig ist, Mann und Frau, und selbst Frucht hervorbringt durch die in den Kindern. So wie Vater und Sohn einander lieben, ihre Liebe der Geist ist, so sind es die Kinder, die Liebe zwischen Mann und Frau, dazu später noch. Wir bekennen, dass dieser Gott jetzt allmächtig ist. Gott kann also alles. Ja? Gott kann alles, was er will, kann er machen. Ich habe mal mit einem Moslem gesprochen, der unglaublich sympathisch, mit dem ich immer wieder so theologische Gespräche zu führen versuche. Und der hat erklärt, im muslimischen Glauben ist Gott allmächtig und Gott kann machen, was er will. Er ist ja Gott. Gott kann auch Böses tun. Ja? Er ist Gott. Er kann machen, was er will. Er ist Gott. Und er hat eine Frage zu stellen. Das ist natürlich etwas, was an der großen Ehrfurcht Gottes kommt. Da unterscheidet sich das Christentum schon. Weil das Christentum glaubt, dass es etwas gibt, was Gott nicht kann. Gott kann nicht böse sein. Es geht nicht. Er kann es nicht. Und zwar deswegen, weil das Böse seinem Leben widerspricht, weil seinem Wesen widerspricht. Ja. Zumindest hat der mir das gesagt, Gott, der Aller, an den Muslime glauben, kann nichts Böses auch tun. Er kann machen, wie er will. Ja. Wir glauben, dass Gott nicht böse sein kann. Um das verstehen zu können, dass das nicht der Allmacht Gottes widerspricht, muss man sich klar werden, was das Böse eigentlich ist. Wir leben oft in einer Vorstellung, dass es sozusagen die verschiedenen Kräfte gibt und da gibt es das Gute und da gibt es das Böse und die kämpfen halt miteinander oder sonst etwas. Aber so ist es nicht. Das Böse, das werde ich jetzt gleich sehr verwundert anschauen, aber ich behaupte das Böse existiert nicht. Gibt das Böse nicht. Vor allem zu Recht sagen, Moment, da habe ich aber andere Erfahrungen gemacht. Heute Nachmittag gerade, oder was weiß ich. Ja, wo man sehr wohl erlebt hat, dass es das Böse gibt. Wie kann man das behaupten? Bleibe dabei, das Böse gibt es nicht. Das Böse ist nichts anderes als ein Defizit. Das Fehlen des Guten. Man kann es vergleichen mit seinem Bankkonto. Alle wollen wie viel Geld haben. Sagen wir, man hat 3.000 Euro im Konto, aber man hätte so gern 10.000 Euro im Konto. Wenn ich jetzt sage, wie das ganz leicht geht, man muss nur 13.000 Euro abgeben. Dann hat man 10.000 Euro im Konto. Das ist der Minus davor, aber man hat 10.000 Euro. Ein Defizit. Das sind 10.000, das ist ja eine Wirklichkeit. Mit der muss man noch umgehen. Die wir vielleicht alle schon schmerzhaft bemerkt haben. Das ist ja was. Ja? Aber diese 10.000 Euro gibt es nicht. Das ist das Fehlen der 10.000 Euro. Und so ist es mit dem Bösen auch. Gott hat alles gut gemacht. Seine Schöpfung ist durch und durch gut. Alles, was das Böse, was wir als Böses wahrnehmen, ja, ist das Fehlen des Guten, das Defizit. Und wir können das sehr schmerzhaft wahrnehmen. Defizit kann man sehr schmerzhaft wahrnehmen. Aber es existiert nicht. Und insofern ist die Tatsache, dass Gott nichts Böses sein kann, keine Einschränkung seiner Allmacht. Ja, dass er sozusagen nicht ins Minus geht. Das erklärt vieles, gerade auch der Frage der Dionysie, also der Frage nach den Ursachen des Leides und wie Gott das zulässt, nämlich, dass vieles von diesem Leid sozusagen auch daher kommt, dass einfach das Gute fehlt und die Gott es insofern nicht zulässt oder nicht tatenlos zusieht, als dass er ja selbst eingeschritten ist in die Weltgeschichte, selbst Mensch geworden ist, um eine Antwort auf dieses Defizit, auf dieses Böse zu finden, in Jesus Christus und die Menschheit eingeht, mit Jesus Christus sozusagen am Sieg über das Böse teilzunehmen. Der Schöpfer, den wir Gott verehren, hat alles gut gemacht. Ja. Das Böse, woher das kommt, wissen wir, nämlich dadurch, dass der Mensch Nein gesagt hat zum Willen Gottes. Wir kennen alle die Geschichte aus dem Buch Genesis, ich habe ja letztes Mal auch sehr schon darüber gesprochen. Danke für die Fragen, vielleicht wissen Sie genau. Warum es das Böse überhaupt gibt, der Gott hat die Welt gut gemacht, die Menschen haben von sich aus Nein gesagt zum Willen Gottes. Sagt, ich will das nicht, das wird beschrieben mit dieser Essen von dem Baum, von dem zu essen Gott ihn verboten hat. Und seitdem gibt es das Böse. Und dieses Böse sozusagen hat sich in der Schöpfung fortgepflanzt. Weil es ist nicht so, dass das einfach ungeschehen gemacht wurde, sondern das Böse hat sich in der Schöpfung kaputt gemacht. Deswegen gibt es so etwas wie die Erbschuld. Gibt es die Tatsache, dass wir, wenn wir als Menschen geboren werden, ohne überhaupt noch eine persönliche Sünde begangen haben zu können, deswegen geht ja keine Sünde. Ja? Dass wir hineingeboren werden in eine Gemeinschaft, die beschädigt ist, ja, die krank ist, die Schaden hat, dass man zum Beispiel in sich selbst bemerkt, dass das ist sehr erstaunlich, man eine Hinneigung zum Bösen hat. Wie kann das passieren, dass man Freude hat am Bösen? Gibt's ja. Ja. Das ist alles Folge der Erbschuld, weil dieses Gute, was Gott gemacht hat, der Schöpfer, kaputt gemacht worden ist. Dazu werden wir noch genauer hören, wie die Erlösung stattfindet. Das ist natürlich etwas, was im zweiten Teil des Credos behandelt wird, wo es um Jesus Christus geht. Zurück zur Schöpfung. Wir glauben, dass Gott die ganze Welt geschaffen hat und sie gut geschaffen hat. Und dass sie heute wieder, wie schon in den letzten hunderten Jahren, sehr in Diskussion geraten. Es wird oft konstruiert ein großer Konflikt zwischen Glaube und Naturwissenschaft. Also, wie kann man behaupten, dass es da einen Gott gibt, der alles gemacht hat, wo das die Naturwissenschaft das ganz anders erklärt, und wir alle lernen auch in der Schule, es gibt die Evolution, und dann hört man wieder von in Amerika fundamentalistischen Gruppen, die verlangen und sich auch damit durchsetzen, dass das sieben Tage Schöpfungsbericht im Biologieunterricht gelehrt wird. Wenn es in der Bibel steht, muss es ja stimmen, und so weiter. Etwas, was die katholische Kirche nie vertritt. Wie kann man damit umgehen? Ja. Zuerst einmal, es ist ganz spannend, wie moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse oft wieder zurückkehren zu dem, was die Kirche immer schon gelehrt hat. Die Kirche hat als eine alte liturgische Form immer wieder von Gott gesprochen, der schon vor der Zeit ist, oder am Anfang der Zeit, ja. Und inzwischen glaubt die Naturwissenschaft an den Beginn einer Zeit. Das ist, wenn man das so sagen könnte, eine Zeit vor der Zeit gegeben hat. Aber es hat ihm keine Zeit gegeben. Dass Zeit und Raum erst begonnen haben. Nicht? Es ist überhaupt kein Widerspruch, wenn man entdeckt, wie sich die Schöpfung entwickelt hat, wenn man das beobachtet und in der Evolutionslehre sozusagen das auch beschrieben wird, ist das kein Problem darin, auch eine schöpferische Hand zu sehen, dass das eben dort nicht als Zufälle sind. Oft ist das recht entlarvend, finde ich, wenn Menschen die Evolutionslehre als Ideologie verwenden wollen. Das ist sie ja nicht. Charles Darwin war kein Ideologe. Der war ein Naturwissenschaftler. Aber die Evolutionstheorie ist oft als Ideologie da missbraucht worden. Und entlarvend ist es dann, wenn die Leute davon sprechen, ja, wir wissen doch, die Evolution will dies oder jenes. Und die Evolution wollte mit dieser Entwicklung das bezwecken. Ja. Aha, interessant. Da wird behauptet, dass alles sozusagen aus sich selbst sozusagen ohne Zutun eines Schöpfers passiert und plötzlich gibt es doch jemanden, der etwas will, dann ist es die Evolution. Etwas Nebuloses. Ganz interessant, da sieht man, dass manches Mal solche Lehren sehr bewusst verwendet werden, um so viel Gott ins Eck zu stellen, aber es funktioniert nicht. Ja. Es gibt dann die schönen, von unserem Kardinal auch betriebenen Beschreibungen des Intelligent Designs, also das von der Evolution, man entdecken kann, dass da jemand dahinter steht, der etwas will damit und so weiter. Jedenfalls ist wichtig für uns, die wir an den Schöpfer glauben, zu erkennen, woher wir kommen, die großen Fragen des Menschen nicht, woher wir kommen, wohin wir gehen und wozu wir überhaupt auf der Welt sind. Und auf diese Fragen gibt uns unser Glaube sehr klare Antworten. Und wenn man den Schöpfungsbericht liest, um diese Frage beantwortet zu bekommen, dann sieht man sehr klar, nicht, dass es Gott war, von dem wir abstammen, der uns geschaffen hat. Dass es sein Werk ist, das es uns gibt und die Welt ist. Dass er diese Welt geschaffen hat für den Menschen. Dass wir nicht ein Zufallsprodukt sind von ein bisschen gescheiteren Affen, sondern dass Gott die Welt geschaffen hat und sie uns anvertraut hat. Dass wir schon eine besondere Rolle spielen in dieser Schöpfung und deswegen auch eine besondere Verantwortung wahrzunehmen haben. Dass er unser Wohl will, also unser irdisches Wohlergehen will und schlussendlich unser ewiges Heil, dass das unser Wohin ist, dass das das Ziel ist, das Gott für uns vorgesehen hat und uns zeigt, wie wir es erreichen können. Und dass dieser Gott nicht einer ist, der sozusagen von uns konstruiert ist, in Wirklichkeit heißt durch Zufall entstanden ist, vor kurzem ein neues Buch von Hawkins erschienen, wo er das behauptet, aber ohne es eigentlich zu belegen, dass alles eigentlich Zufall ist, ja, dass man das naturwissenschaftlich so beweisen könnte. Dass Gott aber auch nicht der Gott ist, den die Pantheisten annehmen, sozusagen Gott ist halt das Wesen dessen, was es gibt. In der ganzen Schöpfung ist Gott. Und das ist Gott. Ja, er ist nicht der die Schöpfung gemacht hat, sondern die Schöpfung ist Gott. Ja, und nicht mehr. Vor dass die Schöpfung sozusagen etwas ist, was halt irgendwie ein Ausfluss Gottes ist. Oder wie ich schon gesagt habe, im Zarathustra glauben, dass es einfach verschiedene Kräfte gibt, die guten Kräfte und die bösen, gleichberechtigt zu sagen, die kämpfen halt miteinander, gibt den guten Gott und den bösen Gott sozusagen. Nicht? Alles das, dem widerspricht der christliche Glauben, dem widerspricht dessen, was wir lesen können in der Heiligen Schrift. Da können wir sehr klar erkennen im Schöpfungsbericht, wie Gott wirklich ist. Auch nicht der große Uhrmacher, wie es die Deisten annehmen, so nennt sich das, der sozusagen am Anfang das Werk in Gang gesetzt hat und sich dann zurücklehnt und schaut, wie es halt entwickelt ist. Die Gesetze, Naturgesetze sind vorgegeben und wenn das so passiert, das und so, mehr nicht. Ja. Das ist nicht die christliche Vorstellung von Gott. Sondern wir glauben an einen Gott, der sein Interesse an der Schöpfung nie verliert und das Gott sei Dank, was den Sinn des Wortes nicht tut, weil die Schöpfung in jedem Augenblick von seinem Wollen abhängig ist. Wenn Gott in diesem Augenblick nicht wollte, dass wir existieren, würden wir in dem Augenblick aufhören zu existieren. Bis hin zu unseren Handlungen, wenn Gott uns nicht die Kraft dazu gäbe, den kleinen Finger zu bewegen, könnten wir es nicht tun. Alles, was wir tun, ist ein Geschenk, das Gott uns macht, ohne dabei allerdings unseren freien Willen einzuschränken. Sondern Gott schafft uns Menschen als Wesen, die er liebt, und seine Liebe gibt uns überhaupt die Möglichkeit zu sein, aber gleichzeitig entscheiden wir, in welche Richtung es geht. Man kann es vergleichen mit einem Lokführer, der in der Lok steht und der bekommt den Strom, natürlich 1000 Volt, um diesen riesigen Zug oder die Lok in Bewegung zu setzen, aber ob er den Schalter nach vorne legt oder nach hinten, ist eine Entscheidung. Aber allein könnte er den Lok nicht bewegen. Aber er entscheidet, in welche Richtung sie fahren. So macht Gott das mit uns. Insofern muss man sehen, dass die ganze Schöpfung ein reines Liebesgeschenk Gottes ist, aber gleichzeitig natürlich, weil sie ganz von ihm kommt, auch ausgerichtet ist auf ihn und deswegen es der richtige Umgang mit der Schöpfung ist und mit allem, was es gibt, es zur Ehre Gottes zu machen und ihn zu ehren und nicht unabhängig von ihm. Wir glauben, dass unser Gott alles aus dem Nichts erschaffen hat. Dass es nicht notwendig ist, dass Gott sozusagen etwas gehabt hat, der etwas für ihn vorbereitet hätte. Das ist ganz interessant, im Hebräischen gibt es das Verb bara, das heißt erschaffen, und das Subjekt für dieses Verb kann nur Gott sein. Das funktioniert mit anderen Subjekten nicht. Ja? Nur Gott schafft irgendwas. Der Mensch kann nicht bara, da gibt es andere Verben. Das ist ein hebräischer Satz, den ich heute noch kann. Regit bara elim ha-shadim be-ha-res, am Anfang schon Gott Himmel und Erde. Das Subjekt des Erschaffens kann nur Gott sein, im Hebräischen. Später, dass dann Johannes im Johannesprolog, darüber haben wir schon letztes Mal gesprochen, es noch entfaltet zu sagen, indem er erklärt hat, dass Gott alles durch das Wort erschaffen hat. Das Wort ist die zweite göttliche Person, Jesus Christus. Durch ihn ist alles geschaffen. Ja. Gleichzeitig, habe ich schon gesagt, hat die Schöpfung ein Ziel. Das heißt, sie ist in statu vie, wie das so schön heißt, also im Zustand des Unterwegsseins, Zustand des Weges. Die Schöpfung ist nichts Statisches, so ist sie und so bleibt und das darf nicht verändern, sondern es gibt eine Entwicklung in der Schöpfung. Und diese Entwicklung sollte eben auf Gott hinziehen, zu ihm führen und sollte sozusagen aus unserer Sicht oder für uns geleitet sein von der Vorsehung. Die Vorsehung Gottes auch wieder etwas, womit wir uns sehr schwer tun, wenn wir es nur aus unserer Ameisenperspektive betrachten, heißt, dass Gott schon im Vorhinein weiß, wie sich etwas entwickelt. Wir tun uns sehr schwer damit, weil wir sagen, wenn das so ist, dann ist es mit deinem Leben. Das funktioniert ja dann nicht. Wenn Gott vorher schon weiß, wie ich mich entscheiden will, dann sei lustig, nicht? Und leider ist das keine freie Entscheidung mehr. Das verstehen wir nur deswegen nicht, weil wir aus unserer zeitlich beschränkten Perspektive herausdenken können, wir können nicht anders, und Gott aber nicht der Zeit unterliegt. Für Gott ist alles ein Augenblick. Alles, was geschieht, von der Schaffung der Welt, der Erlösung, dem Ende der Welt, das Heil der Menschen, dass Menschen in den Himmel kommen, ja, das ist alles ein Augenblick für Gott. Da gibt es kein Vorher, kein Nachher. Insofern, wenn Gott alles schon weiß, heißt das nicht, dass er es bestimmt. Weil für uns ist es auch klar, wenn wir etwas aus der Vergangenheit wissen, heißt auch nicht, dass wir es bestimmt haben oder wir es wissen. Für Gott gilt das eben auch für die Zukunft. Ja? Wenn Gott etwas aus der Zukunft weiß, heißt das auch nicht, dass es bestimmt. Das ist unsere freie Entscheidung. Aber die Vorsehung Gottes ist deswegen so wichtig, weil sie uns erleben lässt, wie liebevoll Gott uns begleitet. Dass Gott womöglich unsere Entscheidungen kennt, schon Dinge voraussieht und vorbereitet, um uns vielleicht wieder aufzufangen, uns zu helfen. Ja. Dinge, um die wir gebetet haben, uns in Erfüllung gehen lässt und so weiter. Das heißt, die Vorsehung Gottes ist eigentlich seine Liebe zu uns, die uns begleitet und uns Sicherheit geben kann, weil wir wissen, dass das nicht alles irgendwelche Virenzufälle sind, sondern dass da eine Entwicklung im Gang ist mit einem Ziel, das wir verfolgen können und wenn wir es verfolgen wollen, uns Gott dabei hilft. Wir glauben, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Das bedeutet nichts anderes, als dass er alles erschaffen hat, was existiert. Die geistlichen Dinge und die weltlichen Dinge. Also in der Ausdrucksweise. Da gehören zum Beispiel für die geistliche Welt die Engel dazu. Es ist lustig, dass in den letzten Jahren, eine Zeit lang war es in der Kirche ein bisschen von verschämt von den Engeln gesprochen, ja, das war so ein mittelalterlicher Glaube und eigentlich wer weiß, das ist halt so gut. Jeder Mensch kann ein Engel sein, was die heißen und so. Nicht? Das heißt sie eigentlich, inzwischen sind die Esoteriker schwer begeistert von einem Engel und versuchen die Kontakte mit speziellen Engeln herzustellen. Es gibt sogar Katholiken, die sagen, ja, vielleicht gibt es doch Engel. Ja. Also, was sind Engel? Engel sind reine Geistwesen, rein von Gott geschaffene Wesen. Aber sie sind vor Gottes Angesicht. Das heißt, sie nehmen die ganze Wirklichkeit wahr. Haben aber auch ihren freien Willen. Aber anders als wir Menschen, die wir da irgendwo uns durch Schluchten bewegen müssen und dann sagen, ach so, ich wusste, dass das dahinter so ausschaut, dann hätte ich ja das gemacht und dann halt jetzt und so. Und das ständige Hin und Her ist und wann entscheiden wir uns ein bisschen mehr für Gott, wann ein bisschen weniger und versuchen halt, dass das große Ganze dann gelingt, nicht? Ist für den Engel die Entscheidung für oder gegen Gott eine einzige Entscheidung, weil es kommt nichts hinzu. Das, was der Engel an Informationen bekommt, hat er. Er sieht Gott, nicht? Alles. Er ist von Gott geschaffen, ist vor seinem Angesicht. Er nimmt die ganze Wirklichkeit wahr. Und ist dann, sind alle hochintelligente Wesen natürlich, Engel. Und deswegen ist jede, die freie Entscheidung, die ein Engel trifft, endgültig. Ja? Und hundertprozentig. Das heißt, ein Engel, der sich für Gott entscheidet, wie es von Gott natürlich in der Schöpfung gedacht ist, ist durch und durch gut. Es gibt da nur heilige, also sind heilige Engel. Ja? Engel, die ganz ausgerichtet sind auf Gott. Das ist der Grund, warum sehr oft im Alten Testament noch mehr, und natürlich auch besonders bei der Verkündigungsszene, wo der Erzengel Gabriel kommt, wenn ein Engel einem Menschen etwas mitteilt, als Bote geschickt wird, dann ist das eins zu eins das, was Gott sagt. Das ist die Stimme Gottes. Weil ein Engel ganz heilig ist. Er gibt nichts dazu oder das reicht ein bisschen ab, wenn er so etwas anderes denkt als Gott. Ein Engel ist ganz heilig. Deswegen ist ein Engel, der die Menschen etwas mitteilt, eins zu eins die Stimme Gottes. Und das ist ganz spannend, oft wenn man liest, wie es dann auch wechselt. Gott hat gesagt und der Engel sagt und so weiter, weil es eins ist, nicht die heiligen Engel. Aber, das ist der Glaube der Kirche, es hat eben auch in dieser Schöpfung Engel gegeben, die eine Entscheidung gegen Gott gefällt haben. Das sind die sogenannten gefallenen Engel. Sagen, ich will nicht dienen. Ja, ich will nicht ein Geschöpf sein. Ich möchte selber sein wie Gott. Und das ist im Grunde die Versuchung jeder Sünde. Aber wenn das ein Engel macht, ist es natürlich auch in hundertprozentiger Wirksamkeit. Und was ist der Teufel und die Dämonen? Und die Kirche glaubt tatsächlich, dass es den Teufel und die Dämonen gibt. Sie sollen nicht unser Leben bestimmen, ganz und gar nicht. Aber manchmal muss man vielleicht wirklich auch damit umgehen. Jemand hat aber gesagt, der größte Erfolg, den der Teufel gehabt hat, ist, dass man nicht mehr an ihn glaubt. Also wir glauben nicht an den Teufel in der Form, wie man an Gott glaubt, in Form der Hingabe, aber an seine Existenz, die sollte man schon annehmen. Und auch wissen, was das für Auswirkungen hat. Schön für uns zu wissen, also im Wort des Evangeliums, dass jeder von uns einen Schutzengel hat. Christus spricht davon, dass jedes Kind einen Engel hat, der vor dem Angesicht Gottes steht. Sehr schön oft auch vielleicht zum Schutzengel zu beten, sich ihm anzuvertrauen, einen Engel, der einem helfen soll, dieses Ziel zu erreichen. Und vielleicht sich auch bewusst zu machen, dass die Engel in der Liturgie vorkommen. Das Gloria, das wir singen, ja, ist ein Engelsgesang. Engel haben zu Weihnachten gesungen, Ehre sei Gott in der Höhe. Wir stimmen eigentlich diesen Gesang dieser heiligen Wesen, die schon im Angesicht Gottes stehen. Das sagt ja viel über Liturgie aus, dass wir hochgehoben werden in den Himmel, dort wo die Engel singen. Nicht? Da singen wir jetzt mit. Nicht die Engel singen unser Gesang mit, sondern wir singen den Gesang der Engel mit. Besonders deutlich wird es auch beim Heilig. Heilig, 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 das ist der Gesang, den die Engel singen. Ja? Das ist das, was Engel von Angesicht Gottes singen. Und wir stimmen ein mit dem, was die Menschen Jesus zugerufen haben. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe, irdische Rufe beim Einzug Jesu in Jerusalem. Das verbindet sich zu einem Gesang. Also Himmel und Erde singen gemeinsam, sind auf Christus ausgerichtet. Singen ihm. Also Liturgie erhebt sozusagen in den Himmel, wenn wir mit den Engeln gemeinsam singen. Gott hat den Himmel geschaffen und die Erde. Ich habe schon gesagt, die Erde ist gut und nur durch die Sünde der Menschen schlecht geworden. Sie ist auf Gott ausgerichtet, ist schön geschaffen und auch das ist wichtig, es gibt eine Rangordnung in der Schöpfung. Habe ich auch schon gesagt, es widerspricht dem christlichen Glauben, den Menschen einfach als eines der Geschöpfe anzusehen, so wie sagen wir mit den gescheiteren Affen. Die Menschen ist die Schöpfung anvertraut. Das ist unsere Verantwortung. Das ist die Krönung der Schöpfung. Was sie nicht dazu berechtigt, die Schöpfung kaputt zu machen natürlich, sondern eine besondere Verantwortung für die Schöpfung auferlegt. Und gleichzeitig ist es Teil der Schöpfungsordnung, dass am siebten Tag Gott geruht hat. Wo nichts geschaffen worden ist, sondern wo Zeit für ihn geschaffen worden ist. Das heißt, es ist Teil unseres Menschseins, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Ja, das ist der Teil, das gehört zum Menschen dazu, ist nicht etwas, was sich halt einmal ausgedacht haben, kommt halt noch dazu. Manche bisschen verrückte Menschen sind halt religiös. Nein. Es ist urmenschlich, religiöses Heil, diesen Blick auf Gott zu haben. Der Mensch ist geschaffen als Mann und Frau mit Leib und Seele. Ja. Das habe ich schon vorher gesagt, Gott wollte den Menschen aus seinem Abbild erschaffen und hatte deswegen als Mann und Frau geschaffen. Damit dieser Gott, der die Liebe ist, ein Abbild hat, die Menschen, der auch die Liebe ist. Eine Familie, drei Personen. Ja, ein Gott und drei Personen. So heilig ist das alles. Ja, wie schlimm wir genau diese Dinge von gesellschaftlichen Entwicklungen und so weiter, weil sie nicht mehr so geachtet werden. Und gleichzeitig ist natürlich das Vorbild des Menschen oder das Abbild, nach dem er geschaffen ist, Jesus Christus, die zweitübergebene Person. Denn, erinnere, für Gott ist heißt ein Augenblick, Gott ist als Mensch auch in Gott. Er ist wahrer Mensch geworden, so nutzen wir ja. Aber deswegen können wir es natürlich sagen, unser Abbild, nach dem wir geschaffen worden sind, also das Abbildsein des Menschen, bezieht sich auf Jesus Christus. Und diese Menschheit ist eine Einheit. Ja? Die Menschen gehören zusammen, deswegen gibt es so etwas wie die Erbschuld. Deswegen sind wir davon betroffen, dass die Menschen begonnen haben zu sündigen. Gleichzeitig ist ganz wichtig, dass der Mensch Leib und Seele ist. Es wäre eine schlimme Sache, und das hat es immer wieder gegeben in der Kirchengeschichte, dass man die Seele ein bisschen absolut setzen wollte und sagen, naja, die Seele hat halt einen Leib und belastet sich halt mit dem Leib und Tod wird sie sich dann trotzdem halt wieder los. Das ist eine dem Christen widersprechende Auffassung. Der Mensch ist nicht eine Seele, die einen Leib hat, sondern der Mensch ist die Seele und ist der Leib. Das ist der Unterschied. Aristoteles hat in seiner Philosophie, der war kein Christ, entwickelt, dass alles Irdische beschrieben werden kann als Materie, die aber irgendwoher Form bekommt. Ja? Es gibt Urmaterie, die kennen wir nicht, weil sobald wir etwas kennen und anpassen können, hat es ja schon eine Form. Ja? Also dieses Glas ist Materie, aber es ist deswegen ein Glas, weil es eine Form bekommen hat. Ja? Das ist aristotelische Philosophie. Und die hat eigentlich Paulus aufgegriffen, oder überhaupt die Kirche, vor allem dann später Thomas von Aquin natürlich, indem er beschrieben hat, die Form des Menschen ist die Seele. Ja? Der Mensch ist Materie, das ist er, aber die Form ist die Seele. Und wenn ein Mensch entsteht, auf ganz natürlich immer ein Mensch entsteht, dann kommt er von seinen Eltern, aber die Seele wird von Gott geschaffen. Ja? Und er wäre kein Mensch, wenn er diese Seele nicht bekäme. Sie gibt ihm die Form. So kann man auch erklären, wie es möglich ist, dass die Kirche an die Auferstehung des Fleisches glaubt, dass wir mit dem Leib auferstehen werden, nämlich mit demselben Leib, den wir heute haben, wo man sich denkt, wie soll es gehen, wir sterben, wer weiß, wann das Ende der Welt ist, ein paar hundert Jahren oder 2012 vielleicht doch, keine Ahnung, aber jedenfalls, wie soll es funktionieren, wenn jemand verwest ist, nicht? Wie soll er seinen selben Leib noch bekommen? Die Seele ist die Form des Leibes. Diese Seele wird denselben Leib wieder haben, sie nur aus anderen Atomen besteht. Wir bestehen halt auch nicht mehr aus denselben Atomen, wie bei unserer Geburt, die haben sich auch erneuert. Aber es ist dasselbe Leib, den wir heute haben. Die Seele ist das. Und das ist deswegen so wichtig, weil es immer wieder Heresien gegeben hat, die leibfeindlich waren. Ja? Die gesagt haben, dass der Leib sozusagen etwas Schlechtes ist. Die Seele steht für das Gute, der Leib für das Schlechte. Nicht? Das wurde von der Kirche immer dagegen angekämpft. Die Kirche ist alles andere als leibfeindlich. Ja? Sondern sieht die Heiligkeit des Leibes und gerade deswegen verteidigt sie auch alles, was den Leib betrifft, auch mit so großer Vehemenz. Jetzt bin ich schon mit meiner Stunde fertig und habe eigentlich trotzdem alles untergebracht, was ich sagen wollte. Wir sehen, dass eben von Gott her alles gut gemacht worden ist, die Welt heute nicht mehr in diesem guten Zustand ist. Aber das sollte uns nicht verzweifeln lassen. Nächstes Mal geht es dann um die Erlösung. Darum, wo Christus sozusagen die Welt wieder zurückführt zum Guten.